Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Marketings. Hier ist die neueste Ausgabe Guerilla FM. Ich bin André Kapinski und heiße euch dazu herzlich willkommen. Natürlich immer nur vollkommen mit unseren Gastgebern. Hier sind unsere und eure Freunde.
Hallo, hier ist Petra.
Und Anthony Owen, hallo.
Tja, nach einem kurzen Ausflug in die Unordnung und Ordnung geht es heute weiter mit unserem Vertriebsjahr mit den Abschlusstechniken. Da hatte Petra ja versprochen, uns noch mehr zu den Abschlusstechniken zu erzählen. Abschlusstechniken, okay. Wo fängt man da an? Ich kenne eine Abschlusstechnik, wenn ich jetzt spontan brainstormen soll.
Und die wäre?
Die von der Mafia mit einer 45er. Klassische Abschlussstrategie.
Also nicht Abschlusstechnik?
Gut. Das aber nein, jetzt werden wir ernst. Da gibt es ja viel mehr zu wissen und es ist ja auch tatsächlich ein interessantes Thema.
Das ist jetzt ja eine sehr direkte Abschlusstechnik, die du genannt hast, Anni. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch andere direkte Abschlusstechniken. Die direkteste ist sicherlich, man fragt direkt nach einem Ja oder Nein. Ihr erinnert euch sicherlich an die 5 Schritte zum Verkaufserfolg und da wären wir heute bei Schritt 5, nämlich den Abschlusstechniken.
Ich möchte vielleicht mal vorher noch was ausholen, weil es gibt ja immer wieder diese Frage nach, also ich brauche Abschlusstechniken, ich muss lernen, wie man jetzt hier Kunden dazu bringt, dass die was kaufen. Und es gibt zwei Schulen. Ja, das eine ist das klassische, mit dem schönen Begriff Hard Selling umschriebene, ich hol mir jetzt diesen Auftrag, egal was der Kunde sagt, den manipuliere ich und drücke ihn und quäle ihn da irgendwie
ich
durch.
Gewinne.
Also anhauen, umhauen, abhauen, um hier mal genau. Phrasen zu drehen.
Genau, um diese Sprachmuster zu verwenden.
Genau, und du hast ja eines Tages, da waren wir alle noch sehr, sehr jung, in dem Seminar auch erzählt, dass der Ursprung, ich bringe die Anekdote immer wieder gerne, irgendwie aus Amerika ist, von irgendwelchen Handlungsreisenden, die halt wussten, hey, in dieses Dorf komme ich sowieso nie wieder, hier kann ich Abschlüsse mitnehmen, richtig?
Zweierlei. Das eine war, durch die unglaublichen Distanzen, also das moderne Verkaufen, wie wir es heute kennen, ist ungefähr so alt wie die Pioniere in Amerika. Dann ist ein sehr findiger Textilhändler auf die Idee gekommen, wenn die eben ihre Sonntagsanzüge nicht bei mir im Geschäft kaufen, in meinem Ort, dann schicke ich jemand raus und der bekommt nur Geld, wenn er was verkauft. Er darf sich einen Teil von dem, wo er einen Anzug oder ein Kleid verkauft für den Sonntagsbesuch in der Kirche, den darf er einen Anteil davon selber behalten. Und der hat aber nur Geld bekommen und damit das Geld gehabt, sich was zu essen zu kaufen, wenn er wirklich in der Lage war, abzuschließen. Und aus dieser Zeit des Reisenden in Textilien kommt diese Grundidee, ich sitze dem jetzt gegenüber und wenn ich es nicht schaffe, nächste Farm ist ein paar Tagesreisen weg, dann habe ich wirklich sehr viel Hunger und kann also mir mein Essen nicht leisten. Und das ist natürlich heute eine andere Situation, zum Glück für die meisten von uns. Und ich will auch sagen, es passt nur bei bestimmten Produkten. Also es ist ja nicht so, dass man nicht sehr direkte und sehr kräftige Abschlusstechniken brauchen könnte. Es ist nur eine Frage, was ich verkaufe. Wenn ich was verkaufe, wo ich sage, der kommt nicht wieder in meinen Laden, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, die Entscheidung zu fällen. Also nehmen wir mal an, du gehst jetzt in ein Fotogeschäft und lässt dir eine Kamera vorführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wiederkommst, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering, wenn es mir nicht gelingt, bei diesem Besuch dir zu helfen, eine Entscheidung zu fällen, dieses Modell oder eines der Modelle, was für dich in Frage kommt, am Ende dort zu kaufen.
Darum gab es ja in den 90ern vielleicht ein Wort, das keiner mehr braucht, aber das ich interessant finde, gab es diesen Begriff Beratungsdiebstahl. Ja, du lässt dir alles erklären und bestellst es dann im Internet für die Hälfte.
Ja, und das ist auch so ein Punkt, wenn jetzt jemand ein Einzelhändler ist und der betreibt sein Geschäft und du kommst da rein und sagst, oh, kann ich mal diese Kamera ausprobieren? Probierst die aus, sagst, oh toll, ja, die gefällt mir jetzt, aber ach, ich komme später wieder. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich wiederkommst, sehr, sehr gering, wenige Prozent. Wenn du so eine Situation hast, dann macht es schon durchaus Sinn zu lernen, wie bringe ich jemand dazu, eine Entscheidung on the spot auf dieser Stelle sofort zu fällen. Das ist aber was völlig anderes, als wenn du eine Dienstleistung verkaufst, wo du dem noch öfter gegenüber sitzen wirst und wo es auch keinen Sinn macht, mit Druck zu agieren in dem Fall. Und deswegen gibt es für mich so eine klare Trennung, nämlich die Frage ist, was habe ich für eine Art Produkt und was für eine Art Kundenbeziehung habe ich danach. Das soll ja nicht heißen, dass ich denen jetzt da eine Kamera verkaufe, die er nicht haben will. Oder dass ich ihn manipuliere, eine Kaufentscheidung zu fällen, die er sich vielleicht am Ende nicht leisten kann, sondern dass ich einfach wissen muss, es ist ein Unterschied, ob ich ein Einzelhändler bin, dessen potenzielle Interessenten zur Tür rauslaufen und nicht wiederkommen, oder ob ich eben ein Firmenkundenbetreuer bin, der seine Kunden betreut und der nicht mit solchen Techniken arbeiten kann, weil er langfristig damit mehr Schaden anrichtet, als er gewinnt. Aber dieser Wunsch natürlich, ich habe jetzt hier diese magische Abschlusstechnik, ich habe hier dieses Hard-Selling-Ding, das verkauft sich natürlich einfach. Da kommen die Leute alle hin, die sagen, boah, ich verkaufe nicht genug und jetzt gehe ich zu diesem Training und dann werden die mir helfen. Ja, da kann man sicherlich das eine oder andere lernen, aber nein, leider hilft das langfristig meiner Erfahrung nach nicht viel. Ja? Weil du willst ja als Kunde auch nicht von irgendeinem so ein Produkt aufquatschen lassen oder eine Dienstleistung. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt müssen wir uns nur einigen, wo sind wir jetzt, ja, in welcher Welt? Und ich würd mich eher auf die Beratung, Dienstleistung, komplexere Produkte beziehen wollen. Und da sage ich ganz klar, ist es mit herkömmlichen Hard-Selling-Methoden meiner Erfahrung nach nicht besonders weit. Man kommt da nicht weit und das bringt einem auch nicht viel. Im Gegenteil, es macht mehr kaputt. Und an sich, wenn man es richtig macht, brauche ich auch so gut wie keine Abschlusstechnik. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, weil für eine Abschlusstechnik wenn ich das andere richtig gemacht habe, brauche ich keine wirkliche Abschlusstechnik. Ja? Also es ist ein großer Unterschied, wenn der Kunde mit mir über mehrere Monate so eine Entscheidung vorbereitet hat. In der Verhandlung haben wir uns noch auf den Preis verständigt. Da muss ich, so wie Petra gerade sagte, am Ende vielleicht nur wirklich die Frage stellen, okay, wann wollen wir denn anfangen?
Ich habe was Interessantes gelesen im Internet. Es gab zwei Herren, die sich sehr stark mit Vertrieb beschäftigen, haben eine Studie durchgeführt mit vier Top-Verkäufern. Zwei davon aus dem Automobilbereich, also sehr direkter Vertrieb, und zwei aus dem technischen Vertrieb. Und jeweils zwei von diesen Verkäufern waren beauftragt, sozusagen aktiv-aggressiv zu verkaufen. Und zwei, eher passiv zu verkaufen. Also aktiv-aggressiv heißt Fragen, bisschen pushen, Vorteil, Nutzen, Abschluss, also sehr proaktiv nach vorne orientiert, was ja nicht immer schlimm sein muss. Ja, so. Die andere Gruppe war mehr damit beauftragt, viel zuzuhören, nach der Frage zu schweigen, zu hören. Was schätzt ihr, welche Gruppe nach 6 Monaten bessere Ergebnisse hatte, signifikant bessere Ergebnisse?
Ja, ist ja jetzt nicht schwer zu raten, weil
das ist vom Spannungsbogen her ein bisschen schief gelaufen, glaube ich.
Okay, die zweite, richtig.
Welche war das, die passive?
Genau.
Ach, guck.
Super,
das spielt ja richtig zu.
Oder? Gut, ne? Ja, für sowas habe ich ein Gefühl.
Genau, sehr sensibel, so ist er, der Andi. Ja, was eben einfach wieder zeigt, dass Verkäufer eher sehr gute Zuhörer sein sollten und eine gewisse Empathie haben sollten und gute Kommunikatoren sein sollten, statt nur gute Redner, wie es ja häufig so ein herkömmliches Klischee gibt.
Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist so, trotzdem müssen wir diese Frage beantworten, wie gehen wir mit dem um? Mhm. Derjenige, der jetzt da sitzt und sagt, wie kriege ich denn jetzt meinen Kunden dazu, dass der was kauft? Das Erste ist natürlich wirklich, so wie du gerade gesagt hast, man muss eine Frage stellen. Also man muss sich trauen, diese Frage zu stellen, und zwar eher zu früh als zu spät, zu sagen, was müssen wir denn jetzt noch machen, damit sie unser Produkt einsetzen? Oder was steht dem noch im Wege, um eine Entscheidung zu fällen? Und egal, welche Frage ich stelle, in dem Zusammenhang jetzt am Ende der Vertriebsphase oder jetzt kurz vorm Abschluss, für mich ist die wichtigste Lehre, die ich gelernt habe vor vielen Jahren, eine Frage zu stellen und die Klappe zu halten. Also wirklich zu sagen, was steht denn dem, was wir besprochen haben, jetzt noch im Wege, damit wir anfangen können? Und so lange zu warten, bis der andere was sagt. Das ist der einzige Druck, den ich wirklich machen kann.
Auch am Telefon?
Auch am Telefon. Zur Not sage ich nach ein paar Sekunden, sind Sie noch dran? Aber das Verrückte ist, der zuerst spricht, hat am Ende das Produkt. Wenn ich es nicht schaffe, das auszuhalten, dass der sich klar wird, weil ich habe mir eine sehr klare Frage gestellt, was steht dem, dass wir jetzt anfangen können, noch im Wege? Und wenn ich danach sofort spreche, weil ich es nicht aushalte nach 3 Sekunden, dann nehme ich den Druck weg, den einzigen Druck, den ich habe. Und dann rede ich immer weiter. Und je mehr ich rede, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der kaufen wird. Wenn ich aber nichts sage, dann wird der andere ja irgendwas sagen. Und dann hat er im Normalfall 3 Möglichkeiten. Natürlich kann er Nein sagen. Nee, ich will das nicht kaufen. Er kann sagen, ich kauf's. Okay, das ist das, was wir wollen. Oder er sagt, ich bin mir nicht sicher, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Rate leisten kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder. Also er bringt noch irgendetwas, was in seinem Kopf dasteht, wo er sagt, ich hab nicht ein klares Gefühl. Und um einfach mal auch für euch am Zuhören hier mal klar zu machen, wie lange man möglicherweise warten muss und dass das okay ist zu warten, machen wir das mal. Also Andi wäre jetzt mein Kunde.
Gerne.
Und er hat sich aber noch nicht entschieden, also er ist noch ein Interessent. Und ich möchte jetzt von ihm wissen, Herr Kapinski, was müssen wir denn eigentlich noch machen, damit Sie bei uns endlich den Podcast produzieren, über den wir in den letzten Monaten gesprochen haben? Ab jetzt werden die meisten Leute unruhig. Und hier fangen alle an zu reden. Das eine waren ungefähr 7 Sekunden, das andere gerade mal 15. Und das ist das, was wir als Möglichkeit haben, um zu der Entscheidung zu kommen mit dem anderen, mit dem wir ja viele Wochen vielleicht schon zusammengearbeitet haben. Und wenn dann was kommt von dem anderen, und im Normalfall kommt da was, ich muss es nur aushalten, dann habe ich den Ansatzpunkt, um rauszufinden, warum es nicht weitergeht, oder eben die Entscheidung zu bekommen, dass es weitergeht. Und das, dieses simple, also wenn man so will, Technik, ja, das zu üben und eine Frage zu stellen, zu sagen, was steht zwischen uns und dem Beginn unseres Projektes denn noch? Und dann nicht zu sagen. Und zu warten, dass der andere was sagt. Damit, und im Normalfall fallen dem ja nicht seine, ach, ich denke mir jetzt schnell was aus, sondern dem fallen dann natürlich, wenn überhaupt, wenn er das nicht sowieso jetzt sagt, ja, dann machen wir es, dann fällt ihm im Normalfall der Grund ein, weil der ihn im Moment hindert, zuzusagen. Und wie ist das bei dir, Andi? Du sagst, wenn du jetzt Kunden fragst, im Normalfall ja, um Podcast-Produktion zu machen, als Chill-For, und du fragst die jetzt und sagst so, wann wollen wir denn anfangen, so ungefähr, ja, so zum Schluss hin. Was kommt dann als Antwort, wenn jetzt nicht Ja kommt? Was kommt dann, sagst du?
Naja, es kann halt passieren, dass eine Antwort kommt, die ich einfach als hinhaltend bezeichnen würde. Also was dann ja auch für mich nicht nachprüfbar ist. Also eben, oh, ich muss noch konzeptionieren, was ich da sagen will. Ah ja, ich muss mir noch überlegen, was ich in den ersten Folgen da von mir geben möchte und. Mhm. Also ich sage nicht, das sagt mir jeder, sonst wäre es irgendwie Flasche, aber wenn was kommt, dann eigentlich sowas.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, jetzt können wir da 2 Sachen zu sagen. Das eine ist, das kann stimmen.
Ja.
Also es ist jemand, der wirklich sagt, boah, ich fühle mich nicht bereit, weil ich noch kein Konzept habe. Wenn ich das oft höre, dann würde ich mir überlegen, wie ich an dieser Stelle darauf antworte. Wenn ich das alle 100 Gespräche mal höre, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Wenn ich das, sagen wir mal, 2., 3. Gespräch jedes Mal zum Abschluss hin höre und das Gefühl bekomme, wie du vielleicht sagst, na, ich bin mir nicht sicher, ob die das nur so sagen, weil das ja so eine unendliche Sache ist, so ein bisschen wie, ich muss mal drüber nachdenken. Hm, toll, wann haben sie darüber nachgedacht? Ja, das weiß ich noch nicht, ich muss erst mal drüber nachdenken. Ja, wer weiß noch nicht, wann ich damit fertig bin. Das ist dann so ein Geist, also den kriegst du nicht zu fassen. Ja, das ist wie so eine Nebelwolke. Und die eine Möglichkeit ist zu sagen, und angenommen, wir hätten das fertig, das Konzept, oder Sie wären damit fertig, gibt es noch etwas anderes, was dem im Weg steht, dass wir anfangen können?
Ja, ich hätte jetzt gefragt, bis wann meinen Sie denn, dass Sie es ready haben? Aber
das Problem ist, bis wann glauben Sie, dass Sie es ready haben, ist
die Implikation, dass keine weiteren Fragen sind.
Es ist, er sagt dann, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, Herr Kapinski, ich bin noch nicht so weit, ich muss das erstmal machen und dann rufen Sie mich mal in 3 Monaten wieder an, ja, dann habe ich es vielleicht. Jetzt machen wir was anderes, wir nehmen das Thema und sagen, wir, lieber Kunde, angenommen,
wir zur Seite.
Genau, wir packen es zur Seite. Angenommen, wir hätten es jetzt nicht mehr. Es wäre schon erledigt. Gibt es noch was anderes? Und jetzt kommt's, wenn er sagt, nee, das ist es, dann weiß ich, das ist meine finale Hürde. Manchmal kommt aber, ja, und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das überhaupt machen soll, finanziell, als Beispiel. Jetzt nicht, weil das so teuer wäre, aber jetzt, wenn, je nachdem, worum es geht, ja, dann ist das das, was, ne, ja, wenn das nicht mehr wäre, was dann, ja, dann kommt natürlich noch, dass ich gar nicht weiß, wie ich es finanziert kriege. Aha, dann habe ich vielleicht noch ein anderes Problem. Was auch immer passiert, du weißt am Ende, was ist genau jetzt der von dem anderen gesagte Grund, warum es nicht vorwärts geht. So, jetzt nehmen wir mal an, der sagt zu mir, machen wir das mal spontan, ja, ich muss mir da ja überlegen, wie das mit dem Konzept geht. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wenn ich das oft höre, was mache ich mit dem? Wenn ich das stehen lasse, was passiert denn in der Realität? Wie viel von denen, die von 10 sagen, ich muss das überlegen, dass sie ein Konzept machen, wie viel kommen denn zurück und beauftragen dann am Schluss?
Okay, also ganz ehrlich, auch für unsere Hörer, wenn etwas geheim wäre, würde ich sagen, es ist geheim. Aber ich muss sagen, so viel Kontakte habe ich einfach nicht gemacht, dass ich dazu was sagen kann.
Ja, aber
also das weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben es eh gleich und es gibt welche. Es ist eigentlich nie vorgekommen, dass die dann nie wieder kamen. Mhm. Nee, das nicht.
Gut, aber dann muss ich mir was trotzdem überlegen, wenn das häufiger passiert?
Naja, ich unter uns, jetzt kommt der Kaufmann in mir. Ich würde überlegen, wie kann ich das Konzept selbst machen, dass ich auf seine Zeit nicht angewiesen bin und es möglicherweise auch noch auf die Rechnung setzen, wenn du jetzt darauf hinaus wolltest. Also halt gucken, wie kann ich vorweg leisten, also das ist das Gleiche wie, wir schicken, jetzt kommt Enmedica, unseren Patienten irgendwie Erstunterlagen. Ja, und natürlich ist dann frankierter Rückumschlag. Da geht es nicht darum, dass sie das Geld sparen sollen, sondern das sehen, lesen, unterschreiben, eintüten, weg. Also einfach gucken, wie mache ich, wie kann ich so Hürden selber niederreißen, vielleicht auch als Teil des Geschäftsmodells, ganz klar. Oh Gott, klang es jetzt turbokapitalistisch?
Nö.
Nee, das war kundenorientiert, habe ich gemeint. Kundenorientiert.
Für mich ist so, die Frage ist ganz klar, wenn ich das öfter höre, nehmen wir mal, du hörst das ab und zu mal, ja, dann ist das so ein Punkt, wo ich sage, da braucht der Kunde Hilfe und hat die nicht. Er fühlt sich also überfordert mit der Situation, ich muss das alleine machen, ich habe das noch nie gemacht. Und jetzt wäre die Frage, was kannst du an Hilfestellung geben oder sagen, dann lass uns das doch als Anlass nehmen,
genau,
um damit zu starten.
Genau.
Also wir treffen uns zu unserem ersten Termin und bauen mit ihnen zusammen das Konzept, weil wir haben das schon oft gemacht und Erfahrung damit. Ja. Und wenn wir das machen würden, steht dem zusätzlich noch was im Wege, dass wir zusammen in diesem Projekt-Podcast zusammenarbeiten.
Ja, sicher auch so.
Oder man könnte zum Beispiel auch fragen, einfach dann da weitermachen, wenn man merkt, dann ist er voll dabei. Und was halten Sie davon, wenn wir uns denn am oben treffen und wenn dann nichts mehr kommt, könnte man auch als mögliche Alternative die Sache fallen lassen, oder? Je nach Bauchgefühl.
Um was zu machen, das habe ich nicht verstanden, Petra.
Ja, wenn der andere dann...
Wenn er was sagt, wenn der auf meinen Vorschlag eingeht, wir treffen uns zu einem Konzept, habe ich ja keinen Abschluss gemacht.
Wenn du merken solltest von in der Reaktion, du hast das Gefühl, ja, da ist er jetzt voll dabei, es war das mit dem Konzept, weißt
ja,
du?
So, und dann?
Dass man nicht zwangsläufig die Frage unbedingt stellen muss, meine ich.
Ich glaube, man muss sie stellen.
Ja.
Für mich geht es darum, dass der im Kopf diese Entscheidung fällt und ausspricht.
Naja, vor allen Dingen haben wir auch Tonis Next Step oder Next Action Ideologie kennengelernt.
Ja, ja, also
dann,
klar, absolut.
Alles andere wäre dann ja auch schwammig, um ehrlich zu sein, nicht?
Weil jetzt kommt es andersrum. Ich drehe es mal um. Ich sage, wir haben jetzt einen Sitzen, der ist sich so ein bisschen unsicher.
Mhm.
Und der Grund
wir haben jetzt einen Sitzen, auch nicht schlecht.
Der einen Kunden bei uns sitzen, der ist sich etwas unsicher.
Mhm. Und, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und,
ja, ja.
Und der
ich
sagt,
stimme dir auch zu. Ich war nur so laut gedacht.
Mhm. Und der sagt jetzt, ich muss da nachdenken, weil ich das Konzept nicht habe. Und ich sage, naja, dann lass uns mal einen Termin machen, wir machen da ein Konzept. Dann hat der nicht die Entscheidung gefällt, sondern er hat sich vielleicht mit dir hingesetzt, du machst da noch 3 Stunden mit ihm ein Konzept. Und dann sitzt du immer noch da vor dieser Frage, sollen wir das jetzt für sie produzieren oder haben wir das jetzt für die Schublade gemacht? Was ich will an dieser Stelle ist, dass klar wird, was sind noch die offenen Punkte, die erledigt werden müssen, die zwischen der Beauftragung stehen und dem anderen, weil wir reden über Beauftragung. Und der erste Schritt zur Beauftragung ist, dass der in seinem Kopf merkt, er muss jetzt eine Entscheidung fällen. Die kann ja auch heißen, nee. Oder sie heißt ja. Mhm. Aber ich will, dass er eine Entscheidung fällt, die heißt ja. Und dann wissen wir, jetzt haben wir noch 3 offene Sachen und die erledigen wir. Und dann sind wir im Geschäft. Ich kann mir einen Auftragsbescheid schicken, nachdem er ja gesagt hat.
Ja, klar.
Ja? Im Unterschied zu sagen, ach, ich mache das schon mal vorab. Das erinnert mich an meine Zeiten, die ich als Berater hatte, wo ich gedacht habe, naja, du bist mal hilfsbereit und redest mit den Leuten. Dann sagen die, ja, bisher kostet das ja nichts. Ja? Also Ohn, der weiß ja was, mit dem unterhalte ich mich gerne. Jetzt erzähle ich dem eine Stunde was, dann sagt er, toll, haben Sie noch mehr Anregungen? Habe ich. Und jetzt sagst du ihm noch eine Stunde was. Kann ich niemals eine Rechnung schreiben? Dann sagt er, ach, kann ich mich wieder mal mit Ihnen treffen? Ja, ja, klar können Sie sich treffen. Ich habe halt nie diese finale Frage gestellt und gesagt, okay, beauftragen Sie mich jetzt, Ihnen in diesem Umfeld zu helfen, zu einem Stundensatz von X. Wenn er dazu Ja sagt, dann sind wir an dieser Stelle, wo ich sagen kann, okay, dann treffen wir uns nächsten Dienstag für 2 Stunden, dann arbeiten wir an diesem Thema und dann kann ich eine Rechnung schreiben, weil ich das auch mit ihm abgesprochen habe. Sonst kann der zu Recht sagen, Entschuldigung, ich habe sie ja gar nicht beauftragt, ja?
Mhm, klar.
Und es gibt eine Menge Leute, die das auch ausnutzen, wenn man.
Man will ja eben nicht so einen schleichenden Hard-Selling-Kram dann machen, ne?
Nee, es funktioniert noch nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich schreibe dir jetzt plötzlich
so, eine Rechnung. Sieht aus wie Vorbereitung des Angebots, wird aber dann eine Rechnung. Also das,
nee, geht nicht, funktioniert nicht.
Nee, das führt
aber zumindest zu bösen Blut. Aber da behaupte ich, gibt es auch heutzutage mehr und mehr Leute, die einfach so nicht sein wollen.
Ja, ich glaube auch, es gibt eine Menge Leute, die so nicht sein wollen. Und der andere Punkt ist der, dass es viele Leute natürlich immer noch gibt, die sich, weil sie nicht den Mumm haben, sich dagegen zu wehren, natürlich von anderen Leuten in so Kaufverträge rein gedrängt werden. Ja, da gibt ja noch die alte Leute anrufen und denen irgendwelche Lotterielose und Dinger verkaufen. Und das kommt, gibt's immer wieder und wird's auch immer geben. Das Schlimme daran ist, die machen ja, wenn sie auch kurzfristig damit Geschäft machen, langfristig überhaupt den Zugang zu anderen schwieriger. Auch wenn du ehrlich bist, wirst du sofort in diese Schublade gesteckt. Ja, wer weiß, wenn du jetzt hier irgendwas hast, ob du mich hier betrügen willst.
Ja klar, das hat man ja auch erlebt. Also finde ich, kann man erwähnen, ich glaube, da hattet ihr mit Sicherheit auch schon mal Kontakt. Das haben, wenn man so will, jetzt mal parteiisch gesprochen, wir uns auch selbst zuzuschreiben. Denn man hat ja tatsächlich Anfang der 90er in groß angelegten Aktionen die Ossis dergestalt böse verarscht, dass es kein Wunder ist, wenn die da bis heute niemandem und nichts mehr trauen. Also es ist ja wirklich in der ganzen Finanzbranche und so gewesen. Also die haben den ja echt übel mitgespielt, muss man einmal fairerweise sagen.
Ja, und die tun
nicht,
das.
Dass ich in der Branche war, aber ich habe auch mitgekriegt, wie die teilweise abgezockt wurden und auch aus Unwissenheit sich haben abzocken lassen.
Ja, und das gibt es immer wieder und das wird man nicht verhindern. Das Problem daran ist, dass es am Ende des Tages wie so ein Bumerang natürlich zurückkommt, wie eben heute Gesetzgebung und so weiter, dann bestimmte Dinge für alle untersagt. Unabhängig davon, ob du nun ein seriöses und ethisch einwandfreies Angebot machst oder eben nicht. Aber das ist, wie du richtig sagst, Andi, auch eine Frage, wie ist jemand drauf, was will der sein? Und ich denke mal, die Leute, die uns zuhören, die wissen das auch, dass unsere Vorstellung von Vertrieb eine andere ist, als okay, ich verkaufe dem jetzt irgendwas, Hauptsache ich habe ihm was verkauft, nach mir die Sintflut. Genau. So, wir glauben ja daran, dass man eine Kundenbasis aufbaut und dass man seine Kunden zufriedenstellen kann mit einer guten Leistung und nicht einfach mit, ich habe ein paar Tricks drauf, wie ich den überrede zu kaufen und dann nachher hoffe, dass er die nächsten 14 Tage nicht vom Haustürgeschäft gesetzt, das in Anspruch nimmt, so nach dem Motto, ja?
Nee, also ich will auch dieses Deutsch-Deutsche hier nicht über Gebühr breittreten, aber ich habe das halt selber erlebt und wirklich Jahre gebraucht, um vom Wessi-Vermieter zu Andy Kapinski zu werden in der Wahrnehmung. Und das kann man auch nicht verübeln. Also.
Nee.
Aber davon mal ab, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Hä?
Ja. So, und jetzt für mich die wichtigste Erkenntnis ist wirklich zu lernen, Fragen zu stellen, die Abschluss implizit befragen. Also wirklich die Frage zu stellen, nach einer konkreten werde ich beauftragt Frage, plus eine Pause zuzulassen und zu warten und wirklich zu warten, bis ich eine Antwort bekomme. Und ich kann mal nächste Woche erzählen, was es für Tricks gibt, wenn der nichts sagt. Da gibt es natürlich welche.
Tricks, die unser mit Mühe und zurecht geschaffenes Saubermann-Image aber nicht verletzen.
Nur geringfügig.
Genau. Wie sagte der NLPler, dass sie ein Messer zu Hause haben, heißt ja nicht, dass sie ein Mörder sind.
Mhm.
Na gut.
Ja, haben wir es für heute durch. Ich kann dann nächstes Mal auch noch was erzählen. Wir hatten ja neulich auch meine kurze Frustphase hier mitgeschnitten zum Thema Vertrieb. Und da darf ich auch dann Neues vermelden. Aber dann erst, die Spannung muss bleiben. Ach, ihr lieben Hörer, habt ihr es wieder schwer. Ja, sind wir durch? Verabschieden wir uns?
Ja, schöne Woche noch.
Tschüss. Tschüss und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
We'll be right back.
Vanilla FM.